bin meine eigene Messlatte und ich bin immer mit mir im eigenen Wettkampf, weil ich auch daran wachse.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen, ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Wer meine heutige Gästin sieht, erlebt, was sie macht und ihren Weg verfolgt, wird denken, die hat's drauf. Und es stimmt, sie hat es drauf. Was man von außen aber eben nicht sieht, wie so häufig, dass es auch bei ihr ziemliche Scheißmomente gab und sicherlich gibt. In ihrem Spiegel-Bestseller »Das Leben ist kein Zufall, mein Weg zu mir« erzählt sie genau darüber. Über ihr Aufwachsen, ihren Weg zu einem freien und selbstbestimmten Leben. Sie ist eine der erfolgreichsten YouTuberinnen und hat heute ihre eigene Beauty-Brand mit Hatice Schmidt Labs. Wie sie mit Hass und Hetze im Netz umgeht, darüber spricht sie auch sehr offen auf ihrem Kanal, aber auch gleich in dem Gespräch mit mir. In einem Interview sagte sie einmal, dass ihre Botschaft vor allem an Frauen sei, wagt euch, traut euch. Sie hat gewagt und sie hat sich auch getraut. Auf ihrem Instagram-Profil gibt es so viel zu entdecken, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, frage ich sie gleich im Gespräch. Herzlich willkommen, Hatice Schmidt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie hat zugesagt, als ich sie gefragt habe. Ich habe sie ja in der Intro schon etwas vorgestellt, wobei man sagen muss, man muss sie nicht groß vorstellen. Aber ich glaube, heute werden wir vielleicht mal über Themen sprechen, über die sie vielleicht noch nicht so gesprochen hat oder nicht andauernd spricht. Sie ist ein großartiges Role Model, weil ich finde, dass wenn man ihre Transformation, ihre Veränderung der letzten Jahre anguckt, hin zu auch einer wirklich erfolgreichen Unternehmerin, ihr eigenes Baby aufgebaut, ihre eigene Brand aufgebaut, das ist schon sehr beeindruckend. Und genau darüber wollen wir auch reden. Wo sie herkommt, was sie gezeichnet hat. Und ich freue mich, dass sie da ist. Hatice Schmidt, ich freue mich.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ich habe schon gesagt, ich fange immer mit etwas an, was mir bei meinen Gästen auf Instagram auffällt. Jetzt ist es ja so, Instagram ist dein Home Turf. Da gibt es ja einiges. Manchmal ist es bei meinen Gästen so, dass ich suchen muss. Bei dir gibt es viel. Ich habe mir aber gedacht, ich nehme etwas raus, was in deiner Bio steht, weil ich das schon sehr bezeichnend, aber auch inspirierend finde. Und da steht, there is beauty in the broken.
Ja.
Und das finde ich, wenn man das liest, ich finde, das macht total Gänsehaut.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ich habe das mal irgendwo gelesen und ich habe letztens irgendwelche Hefter mal durchgeblättert und das habe ich mir mal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, war das ein japanisches Sprichwort? Das hatte mir anscheinend so gut gefallen und ich dachte mir, oh mein Gott, das passt so gut zu mir. Also dieses Broken, also einfach meine Vergangenheit und wer ich heute bin. Und nicht, dass es damals kein Beauty für mich gab, also diese innere Schönheit oder allgemein Schönheit, aber ich habe es damals nicht gesehen. Und ich denke, in allem Kaputten oder was wir vielleicht nicht so gut an uns finden, ob es unsere Vergangenheit ist oder egal was, da ist trotzdem immer eine Schönheit. Und ich glaube, das zu lernen, dass in allem trotzdem eine Schönheit ist, das finde ich super wichtig. Und deswegen hat das, glaube ich, in mir auch sehr, sehr viel bewegt.
Und ich glaube, all diejenigen, die das jetzt hören, die gerade so strugglen in ihrem Leben, weil ich kriege das oft gespiegelt, das kennst du wahrscheinlich auch, dass dir Menschen schreiben und sagen, du gibst mir Kraft über das, was du machst.
Ja.
Ist es schön zu hören, dass jemand wie du, die ihren Weg gegangen ist, wo vieles von außen ja immer geil aussieht, erfolgreich aussieht. Ne? Wir kennen das. Ich denke auch oft, wenn man die Tür mal richtig aufmacht, Leute, dann ihr seht nicht, wie oft man heulend zu Hause sitzt. Auch gerade als 100 Pro. Unternehmerin. So hinfallen, aufstehen, weitermachen ist unsere Definition. Ja. Und das gibt den Leuten natürlich Kraft, wenn man ihnen auch aufzeigt, nee, ich bin eben auch gestartet und ich starte eigentlich auch wieder jeden Tag aufs Neue. Wenn du jetzt mal reflektierst und auf das schaust, was du dir aufgebaut hast, was ist das für ein Gefühl, das du empfindest?
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz, aber ich muss tatsächlich auch lernen, mich selber zu loben und auch zu verstehen, was ich leiste. Darin bin ich leider sehr, sehr schlecht, weil ich komme leider aus keinem Environment, wo mir beigebracht wurde, mit Lob umzugehen oder wenn ich etwas geschafft habe, dass es auch genug ist. Wenn du groß wirst, vor allen Dingen als Kind, nicht ausreichend zu sein, dann ist das im Erwachsenenleben extrem schwer, weil du deine Dinge, die du schaffst, einfach nicht anerkennen kannst. Und ich hatte mal ja so einen Psychologen-Coach besucht und ich meinte, ja, ich habe einen Bestseller geschrieben, ich bin einer der größten Beauty-Influencer. Also ich habe ihm das halt so, und er so, ist ihnen eigentlich bewusst, dass sie das aufzählen, als hätten sie gerade im Supermarkt irgendwas gekauft. Ich so, nee, ist mir nicht aufgefallen, weil ich selber gar nicht glauben kann, was ich alles schaffe. Und das ist für mich halt voll so ein Lernprozess. Also heute noch. Für mich ist, ich bin super streng mit mir selber und für mich absolut Lernprozess, mich selber zu loben und auch anzuerkennen, dass ich etwas geschafft habe. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, das möchte ich hier auf jeden Fall nochmal sagen.
Das ist so interessant, dass du das sagst, weil ich war vor vielen Jahren mit meiner Mama in Karlsruhe unterwegs. Türkische Mama, ja, natürlich so proud und was weiß ich, aber auch immer so, psst, nicht so viel über deinen Erfolg sprechen, weil es könnte ja jemand leiden. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja,
absolut.
Ja? So. Und dann waren wir unterwegs und dann kam irgendjemand und sagte so, ah, das ist deine Tochter, was macht die denn? Und dann fing das bei mir so ein bisschen an, dass ich auch ne, so für Frauen eingestanden bin und auch mehr auch so in der Öffentlichkeit war. Und dann sagte die, ja, ich habe deine Tochter letztens im Fernsehen gesehen, die hat eine super Talkshow, das war echt toll. Und dann sagt meine Mutter, ja, echt? Findest du, dass das echt toll war? Vor mir. Und ich so, ich guck so mal, ich so, Mama, sag doch, ja, geil, ich bin mega proud und so. Und dann habe ich danach sie genommen und habe gesagt, du Mama, ich weiß, warum du das machst und ich will dich auch gar nicht ändern, aber weißt du, du gibst mir damit auch ein blödes Gefühl, weil ich kämpfe hier hart, ich habe mir alles selber aufgebaut und du musst doch gar nicht sagen, super, lass es doch einfach stehen. Und seitdem, wenn wir durch Karlsruhe laufen, durch die Megacity und uns jemand anspricht und sie sagt, das ist deine Tochter, dann sagt meine Mutter immer, ja, geh mal bei Google rein und guck mal, was sie alles macht. Also sie hat sich ein bisschen geändert.
Ich feiere das so.
Aber daher kann ich das so nachempfinden, was du sagst mit diesem, den Erfolg zu spüren und was dein Coach gesagt hat zu dir, ist so essentiell, weil natürlich bist du mega erfolgreich, wenn man sich einfach die nackten Zahlen anguckt, die Brand anguckt, das, was du geschaffen hast. Aber ich finde, es gibt ein Gap zwischen, da ist der Erfolg und ich spüre ihn auch. Also ich stehe morgens auf und spüre das. Hast du für dich Mechanismen entwickelt, wie whatever, Erfolgstagebuch schreiben, Coach hast du schon erwähnt, dass du dich immer wieder reflektierst und sagst, hey, ist eigentlich echt cool, was ich da auf die Beine gestellt habe.
Ja, also für mich habe ich vor allen Dingen angefangen, als ich meine Brand gegründet habe, dass so viel auf mich eingeprasselt ist, also von wirklich Cybermobbing 5 Wochen lang bis zu dem krassen Erfolg. Also das Ding ist, dass das Positive gar nicht so laut war wie das Negative und es passierte einfach so viel, aber dadurch, dass ich das diesmal selber gegründet habe, also wirklich aus meinem Wohnzimmer heraus mit meinem eigenen Geld, so querfinanziert mit allem, was ich verdient habe, gespart jahrelang. Und wenn du etwas selber schaffst, dann ist es super, super schwer, wenn so viel auf dich einprasselt. Das ist nochmal ein Unterschied, ob eine Agentur dazwischen steht oder Kunden, die dich bezahlen. Also das ist, wenn es dein eigenes ist, da prasselt wirklich nochmal was ganz anderes auf dich ein, egal ob positiv oder negativ. Und es passiert in meinem Kopf so viel, also wirklich so ein Druck, weil es auch öffentlich passiert. Also es passiert nicht hinter verschlossenen Türen, sondern es ist so ein bisschen all eyes on me in der Internetwelt. Und es war so viel, dass ich mir tatsächlich eben Psychologen und Coach gesucht habe. Also ich wollte nicht nur da sitzen und über meine Gefühle reden, sondern wirklich jemanden, der mir auch hilft, diese Gedanken zu ordnen. Und da habe ich wirklich jemanden ganz tollen gefunden und meinen Weg, damit eben so ein bisschen ja, klarzukommen. Und für mich ist wirklich jeder Tag auch so eine Entwicklung. Also ich bin schon lange nicht mehr, wie ich gestern war, weil ich jeden Tag dazulerne, weil ich einfach auch für mich herausgefunden habe, dass alles bei mir selber anfängt und ich nicht von anderen erwarten kann, irgendwie ein besserer Mensch zu sein oder mein Glück oder was auch immer. Und allein diese Erkenntnis zu haben, dass alles bei mir anfängt, hilft mir jeden Tag eben an mir zu arbeiten und an meinen Ideen und was auch immer. Also es so ein bisschen viel kreist mehr um mich herum. Also ich bin mehr mit mir als zu gucken, ah, was macht sie denn oder was hat er denn? Oh, sie hat das gesagt und das. Weil wenn du erstmal verstehst, dass der Fokus bei dir sein muss, das ist so mein Mechanismus, mit all dem umzugehen. Aber auch dein Background ist mir sehr bekannt. Und auf der einen Seite ist es manchmal ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen, auch wenn du es erzählt hast. Ich habe trotzdem so einen Schmerz in der Brust gespürt. Aber ich finde auch diese Demut gut, die das mit sich bringt. Das hält einen auch ein bisschen davon ab, so einen Höhenflug zu bekommen,
total,
weil du immer jemanden hast, also meine Familie, die mir zeigt, okay, ich habe diesen Weg eingeschlagen, die haben es nicht. Und immer wenn ich zu meiner Familie gucke, weiß ich, ah, da kommst du her.
Mhm. Ja, das ist echt toll beschrieben. Mir wird das auch immer bewusst, wenn ich zu Hause bin. Und wenn ich zum Beispiel heute in Karlsruhe bin, dann ist das so, ich übernachte ja auch immer in Hotels, also bewusst nicht zu Hause, weil es mir zu eng, zu viel Kram, überall, was da steht. Ja, ich kann nicht atmen.
I feel you.
Und es ist auch ehrlich gesagt gesünder für unsere Beziehung, für alle Beziehungen, die wir in der Familie haben, wenn ich einfach reinkomme zum Essen und wieder rausgehe und dann war es das auch. Du hast deine Brand angesprochen, Hatice Schmidt Labs, was ich großartig finde. Hast du das dir visualisiert, diese Brand? Hast du dir das so manifestiert? War das immer dein Traum?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich kann diesen Klischee-Influencer-Slogan nicht nachsprechen. Das war schon immer mein Traum, Fashion-Label zu haben. Nee, überhaupt nicht. Also ich war auf einer Hauptschule. Für mich war die Zukunft halt überhaupt nicht rosig. Ich wusste nicht, wo mein Weg hingeht. Und ich habe als Krankenschwester hier in Berlin gearbeitet. 8 Jahre lang und für mich war klar, okay, boah, irgendwie sehe ich dann mein Leben nicht. Ich wollte schon immer nach draußen, also ich wollte immer in die Welt hinaus und viele Dinge haben mich interessiert und Social Media war wirklich nur ein Zeitvertreib. Also ich habe geheiratet, bin weggezogen, mein Mann meinte, hey, du guckst die Videos, nimm dir ein Jahr Auszeit und dreh doch diese Videos, einfach zum Spaß, so, ne? Weil ich davor Gesangsvideos auf YouTube gemacht habe, ganz, ganz früher. Und dann meinte ich, okay, mit diesem okay war so, oh, okay, hier passiert was. Also damals war Blogger, Influencer überhaupt kein Begriff und Geld verdienen sowieso nicht. Und man hat es wirklich einfach so gemacht. Und daraus wurde aber viel mehr, viel mehr. Und durch diese Möglichkeiten, die einem dadurch gegeben wurden, hast du natürlich auch nach diesen Möglichkeiten gegriffen und hast darauf aufgebaut. Und das ist wirklich total klasse und auch sehr, sehr faszinierend und toll, dass man diese Möglichkeit eben durch das Internet auch bekommt. Aber manifestiert nicht wirklich. Also das waren wirklich eher so Schritte, die sich ergeben haben und gesagt, okay, das ist eine tolle Möglichkeit, das kann man machen und eher daraus entstand das Ganze.
Wie gehst du das heute voran? Hast du ein Vision Board? Hast du Ziele, die du dir setzt fürs Jahr? Oder ist es immer noch so, dass du, ich sag mal, vieles in Anführungszeichen treiben lässt und sagst, okay, das sind die Dinge, die auf mich zukommen und du ergreifst einfach die Chancen?
Also ich bin sehr, sehr viel mit mir im Gespräch, also wirklich mit meinen Gedanken. Ich manifestiere dort sehr, sehr viel. Ich sage, ich weiß, dass ich das erreichen werde. Ich weiß, dass ich das machen werde und ich weiß, dass ich dort und dort sein werde. Und das ist ein Prozess, den ich mit mir selber ausmache und ich spreche auch nicht gerne darüber. Also meine Familie sagt zum Beispiel, also wenn wir dich nicht fragen würden, wüssten wir gar nicht, dass du das und das machst. Dann ruft meine Mutter an. Wo bist du denn? Ah, ich bin gerade in Mailand. Und dann ruft sie den nächsten Tag an. Ja, nee, jetzt bin ich gerade wieder in Istanbul. Und ich sage, wo bist du überhaupt? Also ich bin gerne mit mir alleine, mit meinen Gedanken. Aber ich habe natürlich auch Gespräche, zum Beispiel mit meinem Management oder mit meinem Team. Wir setzen uns zusammen und sagen, okay, was haben wir letztes Jahr erreicht? Was wollen wir dieses Jahr erreichen? Das sind dann so diese allgemeinen Themen. Aber in meinem Kopf passieren viel, viel intensivere Dinge, die ich aber nicht so gerne teile, weil ich finde, wenn man zu viel drüber spricht, dann ist das zu schwammig und die Leute gucken darauf. Und wenn du scheiterst, dann, ich mag dieses Gefühl nicht. Also ich bin sehr, sehr alleine oft mit mir. Vielleicht auch so eine Charaktereigenschaft, aber ich mache Dinge gern auch mit mir selber aus. Aber so die ganz allgemeinen Dinge super gerne im Team. Aber meine echten Wünsche und Träume, meine echten Ziele, die behalte ich immer in meinem Kopf.
Und ich finde das ehrlich gesagt ganz schön, weil in der Welt, in der du auch lebst, sind es, glaube ich, viele Menschen gewohnt, dass man sehr viel teilt und dann so einen Kern für sich zu haben, zu sagen, ja, aber Dinge, die ich persönlich erreichen möchte, die mache ich eben mit mir aus und spreche mit mir auch darüber. Da sind wir wieder beim Fokus. Übrigens, das fand ich vorhin auch ganz toll, weil ich doch immer wieder diese Vergleicheritis auch auf Instagram und Co. erlebe. Ja, dass Leute immer so sitzen. Du kennst es vielleicht auch. Also mal erwische ich mich auch dabei, dass ich dann, wenn du in so einem unzufriedenen Spot bei dir bist, dann neigst du dazu, natürlich zu gucken, was machen andere, aber nicht aus einem Optimismus heraus, sondern aus so einem destruktiven Momentum heraus. Und da werde ich mir immer wieder bewusst, hey Tijen, du hast das und das geschafft, fokussier dich, in der Zeit könntest du viel andere Dinge auf die Beine stellen, als zu gucken, was andere machen. Mhm. Und wenn wir schon dabei sind, wenn du so dir die Instagram-Welt jetzt mal anguckst, du bist lange dabei, wie hat sich das für dich entwickelt?
Also zum einen kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Auch ich, wie jede andere, erwische mich in einem Strudel von Gedanken. Oh Mensch, guck mal, die hat das und die hat jetzt den Job. Warum habe ich den nicht bekommen? Ich mache doch viel mehr und so.
Ja.
Also definitiv. Und dann denke ich mir so, oh, nee, Also Stop. Das ist wirklich aber auch ein Prozess, den man lernen muss, mhm. sich aus diesem Strudel herauszuholen. Und dann finde ich mich wieder in einem anderen Strudel. Oh, die hat sich wieder eine Chanel-Tasche gekauft. Ja. Wie? Oh mein Gott, wie machen die Alte dieses Geld und so. Aber ja. am Ende weißt du gar nicht, wie und wieso, weshalb Eben. Und warum. Und am Ende ist es völlig egal und hat auch nichts mit dir und deiner Realität zu tun. Und aber auch hier ist es super wichtig, herauszufinden, wie man da rauskommt. Und ja, Instagram, wie hat sich das für mich verändert? Also ich habe mit YouTube angefangen, das mhm. ist auch so mein Hauptkanal. Ich sag immer, Instagram ist so meine Side-Chick. Mhm. Das soll sich natürlich in Zukunft auch ändern, weil die Plattformen sind mittlerweile so aufgebaut, mhm. dass du halt wirklich die ganze Zeit online sein musst, um halt da einen Verdienst zu bekommen. Ich meine jetzt nicht finanziell, sondern eher von Wachstum her mhm. und Sichtbarkeit. Also es ist auf der einen Seite wirklich toll, aber auf der anderen Seite auch echt schwierig. Also ich sag mal, es ist so ein Fluch und Segen. Auf der einen Seite toll, was man für Möglichkeiten hat, aber auf der anderen Seite hat das wirklich einen sehr bitteren Beigeschmack. Also was du alles leisten musst, was von dir erwartet wird. Also Instagram will bis zu 7 Postings am Tag.
Ja, Wahnsinn.
Am besten nur Reels. Also das ja. muss auch produziert werden, ja. Also das ist, wirkt nach außen hin oft sehr einfach, aber es ist manchmal schon so eine kleine Einbahnstraße in eine Depression auf jeden Fall oder in einen Burnout.
Ich finde es toll, dass du das so offen ansprichst, weil auch da ist es natürlich eine shiny Welt, die oft kreiert wird und das mhm. fußt ja auf beidseitigem. Also du hast das Publikum auf der einen Seite, ich erwische mich auch als Publikum, dass ich natürlich mir gern schöne Dinge angucke,
100%.
Als bei diesen ganzen schlimmen und schlechten Nachrichten da draußen in eine Welt entführen lasse, die einfach schön ist, ja. Und auf ja. der anderen Seite hast du die Produzenten und Produzentinnen, die halt natürlich diesen Druck auch, genau was du sagst, mit den Reels, mit den Stories sprechen, immer auf alles eingehen, die Community pflegen. Mhm. Und es erhöht natürlich den Druck. Und du hast es vorhin kurz erwähnt, auch im Aufbau deiner Brand, aber auch natürlich in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn man so aktiv ist, geht's gar nicht, ohne dass es Leute gibt, die einen irgendwie wirklich auch fertig machen und mhm. so weiter und so fort. Was hat dir in diesen Momenten geholfen, wo du gemerkt hast, boah, ey, jetzt zieht sich hier gerade alles zu und irgendwie ist es gar nicht mehr so eine loving Community.
Also das erste Mal hatte ich das so extra, ich meine, Hate kommt mit dem ersten Video. Mhm. Die eine findet deine Nase doof, ja. die andere dein Oberteil, was auch immer. Und da lernt man tatsächlich erstmal so, boah, okay, uff, ja, ne, das ist so ein Anfangsstadium und dann wird das immer krasser. Mhm. Und ich finde, umso größer du wirst oder erfolgreicher, die Leute sagen, wow, du hast dich verändert, du bist nicht mehr wie ja. früher. Das ist auch so eine Anspruchshaltung von den Zuschauern. Also die kriegen unterbewusst auch das Gefühl, ah, irgendwie kenne ich diese Person. Mhm. Und dann entwickelt sich so eine Anspruchshaltung wie, die hat das jetzt gemacht, warum? Mhm. Und dann kriegen die dieses Gefühl von Veränderung. Aber das erste Mal so wirklich, wirklich schlimm, auch eben im Cybermobbing-Qualität, war mit dem Launch unserer Brand sozusagen. Und es war das erste Mal, dass ich wirklich mein Steuerbüro angerufen habe und gesagt habe, mach das Ding platt, ich mach das nicht und ich kann nicht. Mhm. Und die so, nein, die Zahlen sind viel zu gut, wir kommen jetzt alle erstmal runter. Und ich so, nein, ich will nicht. Und ich habe meinen Manager angerufen, die haben damit nichts zu tun, aber mhm. die sind super close mit mir, also wir kennen uns sehr viele Jahre und ich habe wirklich geweint und ich so, ich kann mhm. nicht mehr, ich will nicht mehr und das hat allen so leid getan und ich lag wirklich zusammengekauert im Bett und dachte mir so, boah, fuck. Aber das hat mich halt wirklich ein paar Wochen gebraucht, also nach außen hin schien ich super stark und selbstbewusst, so bin ich halt auch einfach. Mhm. Also ich lasse mich tatsächlich nicht so schnell kaputt machen, aber innerlich war das eine Qualität an Gewalt, also es ist ja so eine psychische Gewalt, die dir zugefügt wird und die ist nochmal anders als körperliche Gewalt, die ich aus meiner Kindheit halt kenne. Psychische Gewalt kannst du nicht packen und auch nicht fassen. Das prasselt auf dich schutzlos ein und in einer Masse und dann auch noch in der Öffentlichkeit. Das war wirklich eine andere Qualität. Und das war wiederum auch der Grund, warum ich gesagt habe, boah, ich brauche jemanden, der mir hilft, diese Gedanken zu sortieren und das auch nicht so an mich herankommen zu lassen. Und ich glaube, man kriegt ein dickes Fell, aber nicht so, dass es am Ende, du liest etwas, es geht durch deine Augen, durch deinen Kopf und es macht irgendwas mit dir im Körper. Und da kannst du halt einfach nur lernen zu verstehen, dass es wirklich meistens nie was mit dir zu tun hat. Mhm. Das sind die Probleme der anderen Leute. Und ja, obwohl ich das weiß, gibt es trotzdem manchmal Kommentare, die mich super, super aufregen, weil es einfach unfair ist oder absolut nicht realistisch. Aber man lässt es einfach stehen. Mhm. Wenn es super vulgär ist, dann blockiert man einfach. Aber es ist ein Prozess mit sich selber, glaube ich. Am Ende, auch hier ist es wieder bei einem selber zu lernen, wie gehe ich mit diesen Dingen um.
Ich kann vieles von dem, was du sagst, total nachvollziehen. Und ich meine, ich habe erlebt das in ganz kleiner Variante irgendwie. Ich bin ja auch auf LinkedIn unterwegs und da denkst du dann auch manchmal so, ey, what the fuck? Ich meine, ich sehe, wo du arbeitest. Ja, dass du ein Mitarbeiter von irgend so ein Bumsunternehmen bist, ja, und dann denke ich so, nein, ich meine, ich kann sehen, ich kenne sogar im Zweifel deinen Chef oder deine Chefin, weil wir schon zusammengearbeitet haben.
Schwierig, ja.
Und dann ist das immer so, dass ich weiß noch, am Anfang bin ich dann immer nach Hause und dann Bauchschmerzen und dann habe ich mir immer so vorformuliert, so Antworten, weißt du, habe ich gedacht, boah, das ist besonders schlagfertig, da wird die Person nicht, und dann machst, wenn du den Fehler machst, drauf zu antworten, dann weißt du, dann geht's richtig los.
100 Pro.
Und dann habe ich aber auch irgendwann für mich festgestellt, in der Zeit wieder, in der ich mich mit diesem Toxischen beschäftige, hätte ich wieder 3-4 andere Sachen positiv für mein Leben, für Leute da draußen, die ich inspirieren kann, machen können. Und deswegen auch all diejenigen, die jetzt zuhören, ich weiß, dass ganz viele auch Frauen zuhören und die auch so ein bisschen sichtbarer werden wollen auf Instagram, auf LinkedIn. Ich kann euch nur ermutigen, den Weg zu gehen in der Tonalität, in der ihr wollt, aber zu wissen, dass es allen passiert. Genau wie du gesagt hast.
Passiert jedem.
Nase,
wirklich.
Du hast roten Lippenstift. Heute sind es Themen wie, du hast kein nachhaltiges Shirt an. Ja, also es ist ja irgendwie gefühlt alle, egal was du machst. Und der Neid ist einfach exzessiv. Und da irgendwie zu versuchen, für sich einen Weg zu finden, auch vielleicht sogar mit einem Coach, das ist natürlich sehr hilfreich. Und du hast vorhin den Spiegel-Bestseller angesprochen, den du geschrieben hast. Mhm. Finde ich auch ganz toll. Das Leben ist kein Zufall, mein Weg zu mir.
Ja.
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass jemand gesagt hat, Glück ist eine Entscheidung.
Mhm.
Was hältst du davon, von so einem Spruch?
Auf jeden Fall. Also ich beschäftige mich jetzt sehr, sehr viele Jahre tatsächlich auch so mit der Psychologie. Ich fand das schon immer sehr, sehr spannend. Und dadurch, dass ich jetzt auch jemanden habe, der wirklich mega ist, lerne ich einfach auch sehr viel. Also für mich ist es nicht, ich sitze da und weine mich aus, was total okay ist. Aber ich muss mit allem, was ich mache, immer eine Lehre draus ziehen können. Also alles, was ich in meinem Leben mache, muss für mich einen Sinn ergeben. Und wenn es keinen Sinn macht, dann mache ich es nicht. Und so war es schon in meinen Zeugnissen. Bin nur konzentriert gewesen, wenn es Themen waren, die ich spannend fand. Also beschäftige ich mich damit. Und ich finde sehr, sehr viel Wahrheit daran, weil ich auch lernen musste, dass Glück und meine Zufriedenheit auch mit mir zusammenhängt. Weil wenn ich draußen bin und angeschrien werde, dann kann ich nur sagen, also ich entscheide in dem Moment, wie ich auf diese Situation reagiere. Und ich bin in einem Prozess, wo ich auch lerne, dass Leute keine Kontrolle über meine Emotionen haben. Und auch das ist super wichtig. Deswegen empfinde ich das als sehr wichtig oder auch richtig zu sagen, Glück ist irgendwie auch ein bisschen eine Entscheidung. Und ja, manchmal sind die Voraussetzungen vielleicht nicht so gut und vielleicht ist es auch einfach gesagt, ja, du entscheidest dich für dein Glück und so. Aber manchmal in gewissen Dingen kann ich sagen, die Entscheidung liegt bei mir, für was ich mich jetzt in dem Moment entscheide, egal welche Situation es ist.
Wie schwer, einfach, wie auch immer, fiel dir dieses Buch zu veröffentlichen?
Boah, super schwer. Also bevor ich dieses Buch geschrieben habe, wurde ich gefragt, ja, was willst du machen? Und ich habe gesagt, boah, ich würde schon gerne mal ein Buch schreiben. Und alle so, okay, was hast du denn zu erzählen? Ich so, naja, ich habe ein bisschen was zu erzählen. Und die meinten, okay. Und dann kam ein Vorschlag von Rowohlt. Und dann hatten wir uns getroffen. Und sie war wirklich mit Tränen in den Augen an diesem Tisch. Und die wollten dieses Buch. Und dann kamen noch ganz viele andere und meinten, oh, wir wollen die Story. Und ich meinte, nee, ich bleib bei Rowohlt. Hochwertig, macht auf jeden Fall Sinn. Und bis dato habe ich meine Geschichte nie geteilt. Also keiner wusste, ob ich einen Abschluss habe, ob ich studiert habe. Das war dann, hat die mal studiert? Hat die eigentlich ein Abi oder was? Überhaupt. Also keiner kannte meine Geschichte. Aber als ich mit dem Buch herauskam, war das so, wow, okay. Es war für alle erstmal so, boah, krass, weil hatte die was? Der geht's doch voll gut. Und die, guck mal, die ist, was weiß ich, Influencerin oder Bloggerin oder wie man das halt schimpfen mag. Aber das war wirklich ein Seelenstriptease. Also es war sehr, sehr schwer. Ich war mir gar nicht bewusst, was es emotional mit mir macht. Also auch selbst hier im Gespräch mit dir merke ich so, ich bin immer so zwischen, ich fange gleich an zu heulen und ich bin hier und da und rede jetzt mit dir. Es ist immer extrem emotional. Und wenn ich Vorlesungen hatte für mein Buch, dann war das auch wirklich immer sehr, sehr, dass ich ja angefangen habe zu weinen oder eine zittrige Stimme hatte, weil das wirklich ein Seelenstriptease ist und es extrem schwer ist, so persönlich über einen zu sprechen. Aber mir war es auch wichtig, weil auf Instagram oder YouTube kreiere ich ja diese positive Welt, die auch total in Ordnung ist. Wir müssen halt nur lernen, wie wir Social Media konsumieren. Und auch da fängt es bei einem selber an. Und für mich war es wichtig, diese Last von den Schultern zu nehmen, meiner Community. Und das ist wirklich gelungen. Und das ist wirklich auch nur ein Teil meiner Geschichte. Also theoretisch könnte ich noch mehr schreiben, aber ich glaube, das wäre auch für mich einfach zu viel gewesen. Manche Sachen sind vielleicht besser, wenn sie unausgesprochen bleiben.
Ja, ich kann das auch super nachvollziehen, auch gerade mit so einem Buch. Das ist ja eh schon aufregend. Man will es gut machen, man will, dass Leute irgendwie inspiriert sind, motiviert sind und gleichzeitig gehst du ja auch durch wie so eine Therapie mit diesem Buch, weil du zurückgehst in deine Vergangenheit. Vieles, was du vielleicht entweder schon abgeschlossen hast oder noch nicht abgeschlossen hast. Aber ich kann dir nur sagen, ich kenne auch sehr viele, denen ich gesagt habe, hey, ich habe sie in meinem Podcast, die du einfach inspirierst. Und ich glaube, das weißt du auch,
das
weiß man auch. Aber es ist immer wichtig, nochmal zu sagen. Weißt
Dankeschön.
Du? So, das ist nicht selbstverständlich. Und ich kenne das auch. Ich freue mich total, wenn Leute irgendwie sagen, hey, Tijen, dein Post hat mich total motiviert. Dann denke ich so, ja, ich screenshotte mir das dann und dann lege ich mir das zu, in der Verwaltung würde man sagen, zu meinen Akten und denke mir so, ja, ist doch nicht ganz so schlecht, was ich mache. Ja, das motiviert mich dann auch.
Das sind auch die schönsten Komplimente, finde ich. Also, oh, du bist schön oder lustig, alles nett, aber zu sagen, du bist inspirierend, ist, finde ich, die absolute Königsdisziplin. Und das ist für mich immer so, Dankeschön. Also wirklich von Herzen, vielen, vielen Dank.
Hast du eigentlich sowas wie Role Models, Vorbilder, Menschen, an denen du dich orientierst? Oder bist du wirklich so, dass du sagst, nee, ich gehe hier meinen Weg und bin eben sehr auf mich auch, sag ich mal, fokussiert, ja?
Also es gibt viele Leute, die ich cool finde, die vielleicht auch kontrovers sind oder nicht so gut in der Gesellschaft ankommen, definitiv, aber nichts, wo ich mir was abgucke oder als Role Model oder sage, oh Mann, so möchte ich das haben, überhaupt nicht. Also ich bin wirklich, ich bin mein eigener Messstab, also ich bin meine eigene Messlatte und ich bin immer mit mir im eigenen Wettkampf, weil ich auch daran wachse und das macht mir viel mehr Spaß, als zu gucken, was die Person gemacht hat, weil es sowieso meistens in der Realität gar nicht umzusetzen ist, ganz andere Ressourcen, Möglichkeiten, also 100 Sachen spielen da eine Rolle, warum das halt einfach nicht klappt und ich glaube, das führt zu mehr Frustration, als wenn man wirklich sich hinsetzt und wirklich nackt auf den Tisch alles auspackt und ehrlich mit sich ist, kann man viel besser mit sich arbeiten und auch rückblickend viel mehr daraus lernen, als
total
zu gucken, wer wo was gemacht hat.
Und es ist ganz interessant, apropos rückblickend, wenn man dann Menschen trifft von in Anführungszeichen früher und die dann sagen, die einem auch nochmal reflektieren und sagen, boah, krass, was du auf die Beine gestellt hast. Und man so denkt, ja, eigentlich hast du recht. Also wo wir uns noch kannten, war ich an einem ganz anderen Punkt. Und das gibt einem, finde ich, auch nochmal einen guten Push zu sagen, hey, man hat echt was auf die Beine gestellt. Und trotzdem gibt es Menschen, die von damals wichtig sind, weil sie einem zeigen, wo man, du hast es vorhin so schön gesagt, wo man gestartet ist. Und das nie zu vergessen. Ich habe vorhin auch, als ich habe dir gesagt, ich saß im Zug von München nach Düsseldorf, da habe ich auch so, nutze dann immer die Zeit und gucke einfach so aus dem Fenster und lasse meine Gedanken treiben. Da habe ich halt auch gedacht, ja krass einfach, wo ich selber gestartet bin, ja. Und wie hart auch dieser Weg war, bis heute ist.
Ja.
Und das ist so wichtig.
Das ist eine Challenge, absolut. Und es hört nicht auf.
Es hört nicht auf und es ist auch manchmal wirklich auch ein Kampf und ein Krampf. Aber ich kann nur an euch da draußen sagen, die jetzt fleißig zuhören, es lohnt sich eben, genau wie du sagst, auch sehr fokussiert auf sich zu sein und sich 100%. Nicht ablenken zu lassen.
Ja.
Ich habe ein paar schnelle Fragen für dich vorbereitet. Mhm. Mich interessiert total, was war deine beste oder schrägste Verkleidung, Kostümierung an Halloween?
Oh, ich habe noch nie Halloween gefeiert, um ehrlich zu sein.
Aber die Schminkvideos machst du ja immer. Du schminkst dich ja immer sehr krass. Also was würdest du sagen, was war so die krasseste Verwandlung?
Oh, die krasseste Verwandlung war für Conjuring, diese Dämon-Nonne.
Ja.
Boah, das war heftig. Also ich habe mich so in diese Rolle reingespielt. Ich habe wirklich wochenlang Horrorfilme geguckt, wirklich 8 Stunden lang, um dieses Feeling zu kriegen.
Ja.
Und mein Mann hatte damals ein Familienunternehmen, was die verkauft haben und die hatten so riesen Produktionshallen. Da sind wir nachts hingefahren und haben Kreuze halt auf dem Kopf wegen Satan aufgehangen.
Oh mein Gott.
Und wir haben, um diese Szenen zu filmen. Und ich sagte, da auf einmal war in dieser Halle ein Frosch vor mir und dann habe ich geträumt. Also es war wirklich
deep.
wirklich, ich habe irgendwann meine Schwester angerufen, ich so, Julia, mir passiert gerade das und das, und die so, hör auf, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil das, also es war wirklich intens. Ja, das war so die krasseste Verkleidung.
Okay, ich sehe schon. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Oh, auf meine Familie, ganz klar. Also einen guten, oder Freunde, eine Familie, also so diesen gesunden Background zu haben, ist unfassbar wichtig.
Was würdest du machen, wenn du 3 Wünsche frei hättest? Also zum Beispiel auch sowas wie Superkräfte oder so.
Boah, super kitschig, aber ich hätte die Möglichkeit, ich würde mir wünschen, dass alle Menschen in Frieden leben, sofort. Keine Armut mehr.
Ja.
Das wäre mein 2. Wunsch. Und ja, der 3. Wunsch, gesund und happy zu sein irgendwie, das wäre schon was Feines.
Was wolltest du eigentlich als Kind werden? Weißt du das noch?
Ich wollte alles Mögliche werden. Also ich wollte zum einen Autoreporterin werden, so für Automotorsport und so.
Interessierst du dich heute noch dafür oder ist es komplett weg?
Ich liebe Autos und Motoren, das ist voll mein Ding. Also ich liebe Autos, wirklich große Faszination. Mein Vater ist halt Kfz-Mechaniker und der hat Oldtimer gesammelt früher und das hat mich sehr geprägt. Und ja, so, das, was noch so, ja, dann Tierärzten oder halt so ein Schnickschnack. Und dann wollte ich ja Psychologie studieren. Also es gab viele Sachen, aber ja, einiges.
Also das mit den Autos kannst du ja nochmal überlegen. Das mit der Psychologie machst du ja schon ein bisschen. You never know, ne? Was machst du, um gute Laune zu bekommen?
Gute Frage. Also wenn ich richtig down bin, dann fahre ich zu meinen Eltern und knuddel die Katzen. Das ist wirklich, wirklich Therapie. Also wirklich kann ich nur empfehlen, irgendwie Tiere, Pferde, Hunde, was auch immer. Tiere helfen sehr. Und ja, so Musik hören, also oder gar nichts. Manchmal lege ich mich wirklich einfach flach auf den Boden, lasse diese Emotionen weg, um sie zu verstehen. Und dann bin ich wieder auf einem guten Weg.
Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
Ich habe nicht so eine krasse, manchmal habe ich nur 6 oder 8 Stunden die Woche.
Ah ja.
Ja, also ich versuche wirklich rein, was ich machen muss und dann bin ich auch wieder raus.
Und wärst du für immer lieber 25 oder für immer 55?
25?
Oder 55?
Boah, nee, das ist mir arg jung. 55 würde ich nehmen.
Ja, finde ich auch. Erst früher, also vor einiger Zeit habe ich gedacht, 25, habe ich gedacht, nee. Du hast vorhin was ganz Tolles gesagt. Du hast gesagt, du entwickelst dich immer weiter.
Ja.
Und du kennst vielleicht diesen Spruch, dass man zum Geburtstag sagt, hey, liebe Hatti, bleib wie du bist. Und ich schreibe das nie auf Karten. Ich schreibe nie, bleib wie du bist. Ich sage, ich schreibe immer bei Geburtstagen, bitte verändern dich weiter. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass man immer irgendwie sich zum Besseren, also man wird immer weiter gehen.
Auf jeden Fall gute Sache mit dem Spruch, muss
jetzt
ich
merken. Jetzt wirst du es aufschreiben.
Ja, genau.
Letzte Frage. Du darfst nur noch ein Lied bis zum Ende des Lebens hören. Welches ist das?
Tupac Changes.
Oh mein Gott. Ja, du bist auch die Generation.
Ja,
ich bin
voll.
Ja, ich bin gerade auf diesem 90er-Trip. Meine ganze Spotify-Liste ist so Beyoncé rauf und runter gehört und den ganzen Rap. Und dann hast du schon mal gemacht, diese Lieder von früher mit dem Wissen der Sprache heute gehört, wo ich mir so denke, krass, mit 16, 17 habe ich so Sachen wie Kelly's Milkshake und so, ja, habe ich schön in der Disco.
Ich denke mir auch manchmal so, oh. Okay. Weil früher habe ich es nicht verstanden,
ich
weißt du, wie
nicht.
Ich meine, und heute denke ich mir so, okay, weiß halt auch Bescheid.
Oh Mann, ach Hatti, das war ganz toll. Vielen, vielen Dank, die Zeit ging viel zu schnell rum.
Ja, vielen Dank.
Danke dir für deine Offenheit, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist und dass
dir.
Du deine Zeit geschenkt hast und
immer gerne.
In vielen Sachen und es war ganz toll.
Ja, vielen, vielen Dank auch für hier nochmal für die Einladung, auch für die tolle Zeit. I'm an independent diva with a side of true lovers, check it out.